NDR Info. Echo des Tages.
Sie wollen faire Preise für Milch und für Fleisch, aber sie wollen auch weniger Umweltschutz. Viele tausend Bauern haben heute demonstriert, ihre Traktoren rollten hupend durch den Berufsverkehr in etlichen Städten. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Kampf gegen Kindesmissbrauch. Die Ermittler bekommen mehr Möglichkeiten. Strategie gegen Geldwäsche. Die Bundesregierung will härter durchgreifen. Rechtsextreme Gewalt. Das Landgericht Dresden verurteilt 6 Neonazis zu Haftstrafen. Schluss mit Happy Hours. Mallorca geht gegen den sogenannten Sauftourismus vor. Und natürlich schauen wir auf die Bundesliga. Heute beginnt die Rückrunde. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Hannover. Die Stimmung bei Deutschlands Bauern ist auf einem Tiefpunkt. Viele fühlen sich in die Zange genommen, von der einen Seite durch schlechte Vermarktungsbedingungen. Die Bauern bekommen einfach zu wenig Geld für ihre Produkte. Von der anderen Seite durch Umweltauflagen. Neue Verordnungen zum Einsatz von Düngemitteln und zum Insektenschutz empfinden sie als überzogen. Viele tausend Bauern haben deshalb heute demonstriert, in Berlin zum Beispiel, in Bremen, Kiel und Schwerin, in Wesel und Duisburg und auch in Hannover. Von dort berichtet Helmut Eickhoff.
Etwa 2000 Menschen haben sich auf dem Platz vor dem neuen Rathaus versammelt. Landwirte aus weiten Teilen Niedersachsens, die mit ihren Traktoren nach Hannover gekommen sind. Sie sind frustriert.
Also viele denken immer, Landwirtschaft ist Umweltverschmutzung. Ne? Aber das, was dahinter steckt, ist dann einfach, das Verständnis fehlt.
Es sind die gesetzlichen Auflagen, die kommen. Ja, das geht im Moment um Lagerungsauflagen für Gülle, Mist. Und Jauche, Siloflächen müssen befestigt werden. Ja. Die Agrarpreise sind schlecht. Wir haben seit langem einen Milchpreis von 30 Cent. Da können wir nicht wirtschaftlich arbeiten.
Wir sorgen halt fürs Essen von jedem anderen Mitmenschen, aber wir werden immer als die Doofen dargestellt. Und das ist einfach nicht fair.
Den Landwirten stößt vieles sauer auf. Ein großes Thema sind die verschärften Düngeregeln. Andreas Launstein aus Bültum im Kreis Hildesheim fühlt sich in Sachen Grundwasserschutz zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Mit dem Nitrat, es ist nun mal so, von Brüssel vorgegeben, hört man zumindest. Wird ja viel diskutiert, gar keine Frage. Aber wenn jetzt die Landwirte dafür herhalten sollen, möchte ich doch die Politik bitten, dass wir auch dafür so ein bisschen, ich will nicht sagen entschädigt werden, aber dass wir auch begleitet werden. Ne? Ja, ich fühle mich, wir sind halt kaum noch im Wählerpotenzial, das muss man fairerweise sagen. Deshalb werden wir so ein bisschen abgedrängt, ist mein Eindruck. Ne?
Die Bauern fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, wie auch Stefan John aus Hunteburg im Kreis Osnabrück.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Politik mehr auf Wählerstimmenfang ist, als auf Fachleute zu hören, auf die Wissenschaft. Denn das ist manchmal so kontraproduktiv. Einerseits sollen wir das Klima schützen, zum anderen kriegen wir eine Düngeverordnung, die macht das Gegenteil. Der Humusanteil im Boden ist ein CO2-Speicher. Alle Welt redet davon, wir sollen CO2 speichern. Bloß wenn wir zu wenig düngen, wird der Humusabbau im Boden betrieben. Dadurch wird CO2 freigesetzt und dann haben wir es wieder in der Atmosphäre.
Die Landwirte wollen wieder ernst genommen werden. Man sei aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gerückt, so die Organisatoren der Demo. Sie wollen dafür kämpfen, dass sich das ändert. Deswegen schließen sie weitere Proteste auch nicht aus. Zumindest aber die Passanten vor Hannovers Rathaus haben dafür Verständnis.
Die Problematik ist ja, glaube ich, die langfristigen Investitionen, die Landwirte getätigt haben in ihre Massentierhaltung, dass sie nicht mehr wissen oder ihr Wirtschaftsplan auf die nächsten 10, 20 Jahre gar nicht mehr aufgeht. Ist es natürlich verständlich, dass sie dagegen protestieren. Aber das Problem ist ja halt existent mit dem Nitrat. Also schwierig, das zu lösen.
Es gibt genug Auflagen, die sie halt einfach halt schon bekommen. Und dass man da halt wirklich halt eine einheitliche Lösung halt bekommt und nicht nur den Bauern das halt zuschiebt.
Weil ich glaube, dass mehr dafür getan werden muss, dass die Landwirtschaft hier, speziell in Niedersachsen, als Agrarflächenland mehr unterstützt werden muss.
Man hat schon bald das Gefühl, die sitzen bald mehr am Schreibtisch wie auf dem Feld, auf dem Trecker.
Auf den Straßen war es vor allem zur An- und Abreise der Landwirte voll. Laut Polizei gab es auf den Zubringerstraßen viele Staus. Auch in der Innenstadt Hannovers wurde der Verkehr teilweise lahmgelegt. Grund dafür waren auch zeitgleiche Klimaproteste.
Soweit der Bericht von Helmut Eickhoff aus Hannover. Und auch in Berlin gab es heute Bauernproteste. Und während die Trecker durch die Hauptstadt rollten, wurde im Bundestag über die Lage der Landwirtschaft debattiert. Auf der Tagesordnung stand der agrarpolitische Bericht der Bundesregierung. Und dabei ging es auch, wie Birte Sönnigsen berichtet, um die Frontstellung zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz.
Einig waren sich fast alle Fraktionen, dass es in Zukunft nur gemeinsam gehen kann. Das betonte auch Matthias Miersch von der SPD.
Weder die Landwirte noch Umweltverbände, noch Verbraucherschutzverbände werden alleine jeweils für sich zukünftige Agrarpolitik gestalten können. Es wird nur gemeinsam gehen.
Nur 13% der Einnahmen kommen laut Bundesregierung bei den Landwirten an. Alle seien gefragt, die Situation der Bauern zu verbessern, auch die Verbraucher. Die wünschen sich zwar häufig eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Landwirte, im Supermarkt zählt dann aber häufig doch etwas anderes, der Preis. Benjamin Emanuel Hoff von der Linkspartei kritisiert deshalb,
dass die Geiz-ist-geil-Kultur in unserem Land über lange Zeit dafür gesorgt hat, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Rücken an der Wand stehen und sich vor diesem Hintergrund entscheiden und sich die Frage, die existenzielle Frage am Eintritt ins Berufsleben stellen, kann ich mir das eigentlich leisten, in einen landwirtschaftlichen Betrieb einzusteigen?
Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte erneut, dass Lebensmittel in Zukunft teurer werden müssen.
Nahrungsmittel, wenn dort um jeden Cent gefallen wird, dann sage ich, ja, wir alle haben Verantwortung und können es nicht nur abschieben an andere.
Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung weiter wachsen. Schätzungen gehen davon aus, dass dann 2 Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden müssen. Eine Herausforderung auch für die deutsche Lebensmittelindustrie. Schon jetzt verdienen die Bauern in Deutschland rund jeden dritten Euro über den Export. Aber wie soll die Lebensmittelproduktion der Zukunft aussehen? Die Ministerin will, dass nachhaltiger produziert wird.
Weil Nachhaltigkeit heißt immer Ökologie, Ökonomie und das Soziale mit im Blick haben. Und was wir versuchen, sind eben keine schnellen Antworten.
Frank Sitter von der FDP warf der Regierung Ideenlosigkeit vor und kritisierte unter anderem, dass Deutschland bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft deutlich hinterherhinke. Während die Bauern in Berlin weiter protestieren, waren sich im Bundestag viele einig, dass mehr miteinander geredet werden muss. Alois Gehrig von der CDU stellte am Ende der Debatte fest, dass sich der Ton schon jetzt verändert habe.
Ich stelle mit einiger Freude fest, die Tonlage gegenüber unseren Bauern, die hat sich hier quer über alle Fraktionen, wenn es auch einzelne Ausnahmen gibt, wesentlich verändert und das ist gut so.
Fraglich, ob das bei den protestierenden Landwirten in Berlin auch so angekommen ist.
Birte Sönnichsen berichtete. Faire Preise für ihre Produkte fordern die Bauern, aber auch weniger Umweltschutz. Sie sind gegen neue Düngevorschriften und gegen strengere Tierschutzvorgaben. Es ist Zeit für ein Umsteuern in der Agrarpolitik, meint Claudia Plass in ihrem Kommentar.
Wie sollen Tiere gehalten und Lebensmittel produziert werden? Wohl noch nie wurde die Debatte darüber in der Politik, in der Gesellschaft und in der Landwirtschaft selbst so vehement geführt wie zu Beginn dieser Grünen Woche in Berlin. Ein gutes Signal. Es zeigt aber auch, wie groß der Handlungsdruck ist. Seit Monaten demonstrieren tausende Bauern unter anderem gegen strengere Auflagen für mehr Insektenschutz, vermissen Wertschätzung für ihre Arbeit, beklagen einen hohen Preisdruck. Auch heute wieder sind sie mit ihren Traktoren auf der Straße. Auf der anderen Seite demonstrieren Umwelt-, Tier- und Verbraucherschützer gemeinsam mit kritischen Bauern für eine klimagerechte Landwirtschaft. Die Politik ist nun gefordert, die aufgeheizte Stimmung ernst zu nehmen und gemeinsam die Seiten zusammenzubringen. Das haben auch Redner im Bundestag heute zu Recht angemahnt. Die Debatte zeigte aber auch, wie schwierig das Vorhaben ist. Stichwort Tierwohl-Label. Die SPD erneuerte ihre Kritik an Bundesagrarministerin Julia Klöckner und forderte ein verpflichtendes Tierwohl-Label. Klöckner aber setzt weiter auf Freiwilligkeit. Sie argumentierte erneut mit Europarecht. Die Seiten zusammenbringen. Das Dialogforum unter anderem mit Bürgern, Vertretern von Landwirtschaft und Umweltverbänden, das Ministerin Klöckner im Herbst angekündigt hatte, kann ein Baustein sein, zumindest für eine sachlichere Debatte. Und es ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn nicht mehr nur die Grünen, sondern inzwischen auch die CDU-Ministerin dafür ist, nicht jeden Tag Billigstfleisch zu essen, weil es sich weder für den Verbraucher noch für den Tierhalter rechne. Auch das zeigt, Landwirtschaft ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zu kurz springt allerdings Klöckners Appell an die Verbraucher, wenn sie sagt, sie würden durch ihr Einkaufsverhalten über die Art der Tierhaltung mitentscheiden. Denn gefragt sind zwar auch, aber nicht nur die Verbraucher. Gefragt sind viele Akteure. Dazu gehört der Handel. Er ist in der Pflicht, für faire Bedingungen zwischen Landwirtschaft und Handelsketten zu sorgen. Damit Bauern zum Beispiel nicht auf ihrer bestellten Ware sitzen bleiben oder erst Monate später Geld sehen für ihre Produkte, die sie längst verkauft haben. Umsteuern muss auch die EU hin zu einer Subventionspolitik, die diejenigen Bauern mehr belohnt, die mehr als andere für die Umwelt und für Tierschutz tun. Ein Umsteuern in der Agrarpolitik kann nur gelingen, wenn die Bauern für ihren entsprechenden Einsatz mehr Geld bekommen. Dafür muss sich die Bundesregierung auch in Brüssel einsetzen. Aber vor allem braucht es nun Planungssicherheit anstatt nur Dialoge, Appelle und freiwillige Vereinbarungen. Die Probleme, Nitratbelastung des Grundwassers, Insektensterben, Kükentöten sind längst bekannt. Viele Landwirte sind bereit, mehr für Umwelt und Tierschutz zu tun. Sie investieren aber nur viel Geld in einen neuen, tiergerechten Stall, wenn sie sicher sein können, dass die Regeln dafür auch noch in 20, 30 Jahren gelten.
Claudia Plass kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Nicht nur die Bauern haben heute demonstriert, auch die Klimaschützer trugen ihren Protest auf die Straße. Die Fridays for Future-Bewegung hatte dazu aufgerufen, die zentrale Kundgebung gab es in Mainz. Und hier mischten sich dann Warnungen vor dem Klimawandel mit den Forderungen der Bauern, die mit hupenden Traktoren ebenfalls in Mainz demonstrierten. Aus Mainz Sabine Steinbrecher.
Ausnahmezustand in Mainz heute Mittag in der Innenstadt. Da waren nach Polizeiangaben 9000 Demonstranten der Friday for Future-Bewegung. Die Veranstalter sprechen sogar von 12.000. Die kamen nicht nur aus Rheinland-Pfalz, sondern auch aus dem Saarland und aus Hessen. Darunter waren Schüler, Studenten und Wissenschaftler. Der Mainzer Sprecher der Klimastreikbewegung, Maurice Konrad.
Unser Hauptanliegen ist, dass wir auch 2020 noch größer und stärker sein werden als 2019. Und natürlich das Thema Klimaflucht. Wir wollen explizit heute darauf aufmerksam machen, wie viele Menschen vor den Folgen des Klimawandels flüchten müssen und dass man eine Lösung dafür braucht. Und die kann nicht darin liegen, die Menschen ertrinken oder verdursten zu lassen.
Diese Demo in der Innenstadt hat aber nur kurzzeitig zu Behinderungen geführt, sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto.
Auf dem Weg kam es zu einem sogenannten Die-In. Das heißt, die Teilnehmer haben sich kurz nach Start noch mal alle auf den Boden gelegt. In der Kaiserstraße haben die sich noch mal kurz auf den Boden gesetzt. Allerdings zählt das nicht als Sitzblockade, weil da war kein Verkehr, den sie hätten behindern können. Und sind ordnungsgemäß am Gutenbergplatz wieder angekommen.
Viel Verkehr dürfte es am Abend nur noch auf den Bundes- und Landstraßen geben, wenn die Landwirte sich mit ihren Traktoren wieder auf den Heimweg machen.
Beim Kampf gegen Kindesmissbrauch bekommen Ermittler neue Möglichkeiten. Bisher ist es für sie schwierig, sich in die Internetforen einzuschleichen, in denen die Täter kinderpornografisches Material austauschen. Denn wer Zugang haben will, muss selbst Missbrauchsvideos einstellen, womit sich aber Ermittler strafbar machen würden. Heute hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen, das diese Hürde beseitigt und damit, wie Thorsten Huhn berichtet, auch Ermittlungen in den Tauschbörsen ermöglicht.
Zugang zu solchen Tauschbörsen bekommt man oft nur, wenn man selbst Bilder oder Videos mit grausamen Missbrauchsszenen hochlädt. Bisher konnten die Ermittler in diese Kreise nicht eindringen, da sie dazu selbst eine Straftat hätten begehen müssen. Die SPD-Abgeordnete Eva Högel verteidigte das Vorgehen.
Wir haben uns viel mit Praktikern unterhalten, wir haben lange darüber diskutiert, wir hatten gute Runden und wir sind zu dem Ergebnis gelangt, dass unsere ermittelnden Beamtinnen und Beamten, dass sie diese Möglichkeit bekommen müssen, weil nur das eine wirksame Strafverfolgung ermöglicht.
Es darf kein tatsächliches Geschehen abgebildet werden und die Bilder müssen computergeneriert sein. Die Ermittler müssen extra geschult sein. Ein Gericht muss das Vorgehen prüfen und genehmigen.
Wir effektivieren damit die Strafverfolgung. Wir schützen damit Kinder wirksam. Ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf dazu ein guter und wichtiger Beitrag ist. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele hier diesem Gesetzentwurf zustimmen können.
Auch der AfD-Abgeordnete Tobias Peterka warnte vor den Gefahren für Minderjährige im Netz, da niemand seine Identität preisgeben müsse.
Dies senkt bei Tätern mit pädophilen Neigungen auf quasi allen Ebenen die Hemmschwelle. Entdeckungsgefahr, Scham, Selbstbetrug, Mitgefühl oder schlichtweg der pure Energieaufwand, all das ist deutlich reduziert, wenn man als Täter das Cybergrooming, das sogenannte Cybergrooming für sich entdeckt hat.
Von einem großen Schritt nach vorn für den Schutz von Kindern im Internet sprach der CDU-Abgeordnete Thorsten Frey. Auch der Versuch einer Straftat werde künftig bestraft. Das sei ein großer Erfolg.
Es geht um unsere Kinder, es geht um junge Menschen in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen ist es so, dass etwa 15% der Kinder unter 14 Jahre bereits Opfer sexueller Belästigung im Netz geworden ist. Wir sprechen hier also über eine signifikante Gruppe, die wir mit dieser Regelung unter einen besseren Schutz stellen.
Bedenken gegen die Gesetzesänderung äußerte hingegen der FDP-Abgeordnete Jürgen Martens. Der Rechtsstaat sei auch bei der Verfolgung von Straftaten an seine Gesetze gebunden. Und dieses Problem lasse die Liberalen skeptisch sein.
Ob die Ausweitung der Strafbarkeit des Cybergrooming auch auf solche Fälle sinnvoll ist, in denen der Betroffene gar keine Rechtsgutverletzung bewirken kann, sondern vielleicht nur meint, er könnte.
Mit Mehrheit sprach sich der Bundestag dafür aus, das Strafrecht in zwei Passagen zu verschärfen, um die Verfolgung von Missbrauchstaten für die Ermittler zu erleichtern.
Aus Berlin berichtete Thorsten Huhn. Deutschland gilt als Geldwäscheparadies, was auch daran liegt, dass hierzulande deutlich mehr Bargeld eingesetzt wird als in anderen Staaten. Jetzt will die Bundesregierung härter gegen Geldwäsche vorgehen, und zwar vor allem durch eine bessere Zusammenarbeit der beteiligten Behörden. Eine Strategie dafür hat heute das Bundesfinanzministerium vorgestellt. Aus Berlin Uwe Lüb.
Deutschland gilt als eines der bevorzugten Länder für Geldwäsche. Um welche Größenordnung es dabei aber wirklich geht, das kann niemand verlässlich sagen. Doch die Ergebnisse einer sogenannten nationalen Risikoanalyse in den letzten 2 Jahren zeigen, es besteht Handlungsbedarf. Zwar hat Deutschland die letzte Neufassung der EU-Geldwäscherichtlinie pünktlich umgesetzt, doch die Bundesregierung will mehr tun. Unter Federführung des Bundesfinanzministeriums hat sie nun eine nationale Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt. Dazu gehört unter anderem, dass alle zuständigen Stellen in Bund und Ländern stärker zusammenarbeiten. Durch die bisher vielen verschiedenen Zuständigkeiten gab es nämlich Reibungsverluste. Das soll nach den Plänen nicht mehr der Fall sein. So will der Bund unter anderem die Strafverfolgung verbessern. Ein Instrument dafür ist es, illegal oder möglicherweise illegal erworbenes Vermögen einzukassieren. Das geht zwar schon jetzt, soll nun aber öfter der Fall sein. Außerdem will der Bund den unübersichtlichen Paragraphen überarbeiten, der Geldwäsche unter Strafe stellt. Er gilt als praktisch schwer anwendbar. Auch sollen die Aufsichtsbehörden im Finanzbereich öfter und gründlicher auf Geldwäsche prüfen. Eine wichtige Stelle, um Geldwäscher zu enttarnen, sind Notare. Die stecken aber oft in einem Dilemma zwischen Verschwiegenheitspflicht und dem Verdacht auf eine Straftat. Die Regierung will Notaren nun praktische Beispiele an die Hand geben, wie sie Fälle von Geldwäsche leichter erkennen können und diese dann auch melden sollen. Die zentrale Meldestelle bei Verdacht auf Geldwäsche ist die FIU, Financial Intelligence Unit. Sie soll mehr Befugnisse bekommen, konkret zum Beispiel auf mehr Daten zugreifen dürfen. Auch international will die Bundesregierung stärker gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgehen. Zusammen mit anderen Ländern ist sie dafür, eine europäische Stelle gegen Geldwäsche einzurichten.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Landsfriedensbruch und Körperverletzung. Das Landgericht Dresden hat heute 6 Neonazis verurteilt. Alle sind Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden. Einige waren an den rechtsextremen Ausschreitungen an der Asylunterkunft in Heidenau beteiligt, einige an Krawallen in Dresden. Das Landgericht verhängte Haftstrafen bis zu 6 Jahren. Aus Dresden berichtet Daniela Karls.
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Mit diesem Brecht-Zitat hat der vorsitzende Richter am Dresdner Landgericht Joachim Kubista seine Urteilsbegründung begonnen. Und er führte fort, dass dieser Satz heute wohl aktueller denn je zuvor sei. Denn die 6 noch nicht rechtskräftig Verurteilten seien keine harmlosen Bürger, sondern Rassisten und Neonationalsozialisten, die ihren Hass gegen Ausländer und Andersdenkende gewalttätig ausgelebt hätten. Dabei hätte die Freie Kameradschaft Dresden, die sich im Sommer 2015 gegründet hat, sich sehr schnell radikalisiert. Zunächst war nur die Teilnahme an Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik geplant gewesen, Pegida als Kristallisationspunkt. Aber innerhalb nur weniger Wochen griffen die Freien Kameradschaftler zu Steinen und Sprengstoffen und verübten unter anderem Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Dresden. Der Richter hat diese Entwicklung nachgezeichnet wie eine Zeitreise in den Herbst 2015. Und er hat nicht nur das Strafmaß für die einzelnen Taten begründet, sondern diese auch politisch eingeordnet, so Prozessbeobachterin Andrea Hübler von der Opferberatung Sachsen.
Ich finde, dass der Richter oder die Kammer klare, deutliche Worte gefunden hat und klar auf die rassistische und neonationalsozialistische Bezüge und Hintergründe der Täter und der Taten Bezug zu nehmen, fand ich, hat eine deutliche Sprache gefunden und das finde ich wichtig.
3 Jahre lang waren die Verurteilten jetzt in Untersuchungshaft. Bis auf die einzige Frau auf der Anklagebank, für die junge Mutter hatte die Kammer keine Fluchtgefahr gesehen. Weil die Verurteilten einen Großteil ihrer Haftstrafe bereits verbüßt haben, konnten die meisten den Gerichtssaal heute nach der Urteilsverkündung auf freiem Fuß verlassen. Das Gericht sieht jetzt keine Fluchtgefahr mehr. Die juristische Aufarbeitung der Geschehnisse vom Dresdner Herbst 2015 ist aber auch mit dem heutigen Urteil noch nicht beendet. Derzeit läuft noch ein Prozess gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden. Auch gegen Mitglieder der rechtsterroristischen Vereinigung Gruppe Freital wird ein weiterer Prozess vorbereitet.
Haftstrafen gegen Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden. Aus Dresden berichtete Daniela Karls. Viele tausend Menschen fliehen nach wie vor jedes Jahr nach Europa. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen trägt inzwischen Griechenland die Hauptlast. Wo die Migrationsrouten verlaufen und wie sie sich verändern, das registriert die europäische Grenzschutzbehörde Frontex. In dem Jahresbericht, den die Agentur heute vorgelegt hat, lassen sich unter anderem zwei Tendenzen erkennen. Zum einen ist die Gesamtzahl der illegalen Einreisen auf dem niedrigsten Stand seit 2013 gesunken. Zum anderen steigt die Zahl der Migranten auf der sogenannten Westbalkanroute wieder deutlich an. Aus Brüssel, Astrid Koral.
Detailliert listet die Grenzschutzbehörde Frontex auf, wie viele Migranten über welche Wege illegal 2019 in die EU gekommen sind. Es waren laut der aktuellen Statistik knapp 140.000 Menschen, ein leichter Rückgang um 6% im Vergleich zum Jahr davor. Und nimmt man 2015 als Maßstab, das Jahr, in dem die Flüchtlingskrise auf ihrem Höhepunkt war, ist das sogar ein Minus von 92%. Vor allem über zwei Wege kamen weniger Männer, Frauen und Kinder nach Europa. Auf der sogenannten westlichen Mittelmeerroute von Marokko und Algerien nach Spanien waren es 58% weniger und 41% auf der zentralen Mittelmeerroute. Was bedeutet, dass in Libyen nicht mehr so viele Menschen wie im Jahr zuvor in die Boote stiegen, um unter anderem nach Italien zu gelangen? Allerdings, so warnte Frontex-Chef Legeri, sei keine Zeit zum Durchatmen. Denn auf der östlichen Mittelmeerroute, die nach Griechenland führt, ist die Situation eine ganz andere. Dort verzeichnete die Grenzschutzbehörde einen Anstieg um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Etwa 82.000 Migranten nahmen diesen Weg nach Europa. Und das trotz des Flüchtlingsabkommens, das die EU mit der Türkei geschlossen hat. Auch die Türkei müsse mit einem erhöhten Migrationsdruck zurechtkommen, so Legeri. Er führt das unter anderem auf die instabile Lage in Syrien und Afghanistan zurück. Außerdem sei eine Folge der steigenden Flüchtlingszahlen in Griechenland, dass deutlich mehr Migranten auf der Westbalkanroute unterwegs sind. Sie versuchten alleine von Griechenland in ein anderes EU-Land zu kommen.
Die Führung des Iran steht unter enormem Druck. Außenpolitisch kann der ungeklärte Konflikt mit den USA jederzeit eskalieren und innenpolitisch wächst der Protest der Bürger gegen das Regime. Schon deshalb wurde mit Spannung erwartet, welche Tonlage das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Khamenei, heute bei der Freitagspredigt anschlagen würde. Zum ersten Mal seit 8 Jahren hat Khamenei wieder das traditionelle Freitagsgebet geleitet, mit wenig versöhnlicher Botschaft, Miriam Staber berichtet.
Khamenei reagierte in seiner Ansprache auf die aktuellen Ereignisse im Iran. Vor zahlreichen Gläubigen wetterte er in der Musalla-Moschee in Teheran unter anderem gegen Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie hatten am Dienstag den Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens mit dem Iran ausgelöst. Sie sind wie eine gusseiserne Hand, die mit einem Samthandschuh überzogen ist. Ihr Gewissen unterscheidet sich nicht von dem der USA. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Man kann diesen Ländern nicht vertrauen. Der Ayatollah sagte in seiner Predigt auch, der Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs vor 10 Tagen sei ein bitterer Unfall gewesen. Das Unglück mache die Iraner so traurig, wie es ihre Feinde glücklich mache. Die regierungskritischen Proteste, die sich aus Trauerfeiern für die 176 Todesopfer entwickelt hatten, würden aber keinen Einfluss auf den Kurs des Landes haben. Sind diese wenigen 100 Menschen, die das Bild des Märtyrers General Soleimani beleidigen, das iranische Volk? Oder sind es die vielen Millionen, die sich zuvor auf den Straßen gezeigt haben? Die Massen bei den Trauerfeiern für den getöteten General Qasem Soleimani hätten gezeigt, dass die Iraner hinter ihrer Führung stehen. Die Feinde des Irans würden die jetzigen regierungskritischen Demonstrationen nutzen, um die Islamische Republik und die Revolutionsgarde in Frage zu stellen, so Khamenei. Diese amerikanischen Clowns, die lügen, dass sie das iranische Volk unterstützen, sollten das echte iranische Volk sehen. Die USA würden nur vorgeben, die Demonstranten im Iran zu unterstützen, würden sie aber am Ende verraten und ihnen, so Khamenei wörtlich, einen Giftdolch in den Rücken rammen. Im Anschluss an das Gebet haben die iranischen Behörden landesweit zu Kundgebungen aufgerufen, mit denen die Gläubigen ihre Unterstützung für die iranischen Streitkräfte und die Revolutionsgarden hervorheben sollen.
Mallorca galt lange als Hochburg des sogenannten Sauftourismus. Auch deutsche Gäste zog es in Scharen in Partyhochburgen wie den Ballermann. Doch seit Jahren bemüht sich die Insel, das schlechte Image loszuwerden und verschärft dabei drastisch die Regeln. Heute hat die Regierung der Balearen beschlossen, in einigen Partyhochburgen den Alkoholausschank massiv einzuschränken. Unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge berichtet.
Noch ist es leer an der Playa de Palma. Im Meer sind vor allem Kitesurfer unterwegs, auf der Strandpromenade Jogger. Und der Sand ist noch nicht mit Sangria-Eimern bedeckt, sondern mit kleinen Hügeln aus Seegras. Ab der Sommersaison soll es hier anders aussehen als bisher. Das hat Iago Negueruela jetzt angekündigt, der Tourismusminister von Mallorca. Und er meint es bitter ernst.
Baleares se convierte en el primer destino de Europa en combatir.
Die Balearen werden zum ersten Reiseziel in Europa, das den Exzesstourismus bekämpft, sagt er. Eine Kampfansage an die Veranstalter, die auf Alkoholtourismus setzen. Happy Hours, organisierte Kneipentouren oder All-You-Can-Drink-Angebote sollen ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Sie schaden unserem Image. Es sind Praktiken, die unsere Mitbürger besorgen, die sich auf deren Gesundheit und Sicherheit auswirken, ebenso wie auf die der Touristen. Es sind vor allem zwei Zonen, die lange das Image von Mallorca als Insel des Sauftourismus geprägt haben. Die Playa de Palma mit El Arenal, in Deutschland auch als Ballermann bekannt, und Magaluf, das Feierparadies der Briten. Auf der Nachbarinsel Ibiza ist das West End von St. Anthony die Partyzone. An diesen drei neuralgischen Punkten gelten ab kommender Woche strenge Regeln, so der Minister. Werbung, die zum Alkoholkonsum anstiften soll, ist verboten. Das betrifft etwa Happy Hour und freie Barangebote. Außerdem müssen Automaten und Geschäfte, die Alkohol verkaufen, ab 21.30 Uhr geschlossen sein. Das neue Gesetz regelt etwa für All-Inclusive-Hotels sehr genau, was und wie viel serviert werden kann. So sind drei kostenlose alkoholische Drinks pro Person zum Mittag- und Abendessen in Ordnung. Zwischen den Essenszeiten darf allerdings kein kostenloser Alkohol angeboten werden. Wer etwas trinken will, muss dafür bezahlen, und zwar immer zum gleichen Preis. Sonderaktionen wie etwa zwei Bier für eines sind verboten. Für die Anwohner ist das eine Genugtuung. Biel Barceló engagiert sich für den Nachbarschaftsverein an der Playa de Palma. Ich denke, das ist eine klare Botschaft, damit sich die Dinge ändern. Mal sehen, ob es dieses Mal gelingt. Die Unternehmer werden sich anpassen müssen. Ich hoffe, dass sie begreifen, dass wir das Potenzial haben, auch so weiter Geld zu verdienen und wir zur Referenz unter den Mittelmeerurlaubsorten werden können. Auch die Hoteliers ziehen mit, sagt Isabel Vidal vom Hotelverband an der Playa de Palma. Wir hoffen, dass dieser Exzesstourismus von hier verschwindet. Das Ziel ist klar. Wir wollen einen hochwertigeren Tourismus an der Playa de Palma, mit dem man sich hier auf sehr viel zivilisiertere Weise vergnügen kann. Sicher gibt es Hotels, denen das nicht gefällt. Sie werden mit dem Gesetz ihr Geschäftsmodell ändern müssen. Aber an der Playa de Palma gibt es sowieso nur noch wenige davon. Tatsächlich hat sich der Ballermann verändert. Es sind neue Luxushotels entstanden. Doch die Partymeilen gibt es nach wie vor. Und die Alkoholexzesse auch. Ankündigungen, härter gegen diese Exzesse durchzugreifen, hat man auf Mallorca schon öfter gehört. Bisher mussten vor allem Touristen Strafen fürchten, die Alkohol am Strand oder auf der Straße tranken, außerhalb der Bars. Mit dem neuen Gesetz nimmt die Regionalregierung jetzt die Hotel- und Ladenbesitzer in die Pflicht. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem drohen Strafen bis zu 600.000 Euro. Der Sommer wird zeigen, wie hart die Polizei wirklich durchgreift.
Soweit Marc Dugge über strengere Alkoholvorschriften auf Mallorca. Und damit kommen wir zum Sport, und das heißt heute natürlich zum Fußball. Nach 4 Wochen Winterpause startet die Bundesliga in die Rückrunde, und zwar heute Abend mit dem Spiel FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Moritz Casalet mit einem Ausblick.
Es stecken viele Geschichten in diesem Westduell. Für Schalkes Torwart Alexander Nübel ist es die erste Partie vor den eigenen Fans, seit bekannt ist, dass er im Sommer zum FC Bayern wechseln wird. Es wird spannend zu sehen, wie ihn die königsblauen Fans nachher empfangen werden. Und Gladbach kann mit einem Sieg wieder Tabellenführer werden. Zumindest bis morgen Abend. Dann spielt Herbstmeister Leipzig gegen Union Berlin. Und für viele ist RB auch der Titelfavorit. In einer Kicker-Umfrage sagten 43% der Bundesligaspieler vor dem Rückrundenstart, Leipzig wird Meister. Und nur 36% glauben, dass die Bayern doch noch an den Sachsen vorbeiziehen. Der Rekordmeister startet am Sonntag in Berlin in die Rückrunde. Es wird das Wiedersehen mit Ex-Spieler und Ex-Trainer Jürgen Klinsmann, der jetzt die Hertha coacht. Morgen Nachmittag ist Dortmund zu Gast in Augsburg. Und dann steht auch der Abstiegskampf im Blickpunkt. Vor allem das Kellerduell zwischen dem Tabellen 16. und dem 17. Fortuna Düsseldorf empfängt Werder Bremen. Die Bundesliga-Rückrunde könnte so aufregend wie lange nicht werden und fängt schon mit einem Spieltag voller Geschichten an.
Soweit Moritz Casalet mit einem Blick auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info.